Pestizide haben eine Auswirkung auf Ökosysteme. Die Studienlage ist da inzwischen relativ klar.
Ein anderes Problem, das wir schon beobachten, ist einfach das Machtungleichgewicht zwischen den Lobbyisten. Also es ist halt schon so, dass eine Agrarlobby, eine Pestizidlobby, dass die andere Ressourcen im Hintergrund haben als diejenigen, die versuchen, dagegen zu arbeiten.
Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute sprechen wir über Lobbyismus in der EU. Wir schauen uns an, wie er funktioniert und welchen Einfluss Wirtschaftsverbände auf die Klimagesetzgebung nehmen. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Wenn die Europäische Union ein neues Gesetz beschließen will, dann melden sich bei den Gesetzgebern in der Regel viele Betroffene, die mitreden möchten, wie dieses Gesetz ausgestaltet wird. Oft ist das sehr nützlich, denn die Betroffenen wissen meist sehr gut, welche konkreten Auswirkungen ein Gesetz in der Realität haben wird. Insofern kann Lobbyismus durchaus heilsam sein im Gesetzgebungsprozess, wenn alle das gemeinsame Ziel teilen, das mit dem entsprechenden Gesetz verfolgt werden soll. Soweit jedenfalls die Theorie. In der Praxis führt Lobbyismus aber auch oft dazu, dass die eigentlichen Ziele eines Gesetzes verfehlt werden oder wichtige Gesetze vielleicht auch gar nicht erst beschlossen werden. Ein Beispiel dafür ist das EU-Pestizidgesetz. Eigentlich wollte die EU im November ein Gesetz beschließen, das den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um 50% reduzieren sollte. Und das, um die Biodiversität zu schützen. Landwirte, Nahrungsmittel- und Agrarchemiekonzerne haben sich jedoch heftig dagegen gewehrt und die konnten sich damit durchsetzen, auch gegen Vertreter der Umweltlobby, die sehr stark für das Gesetz gekämpft haben. Hat der Lobbyismus hier eine wichtige Umweltgesetzgebung verhindert, obwohl eigentlich alle das Ziel teilen, dass die Biodiversität geschützt werden muss? Oder hat die Agrarlobby hier wirklich einen Punkt? Darüber spreche ich heute mit zwei Kolleginnen, die intensiv zum Agrarlobbyismus in der EU recherchiert haben und die ich jetzt hier im Gespräch begrüßen darf. Das ist zum einen Henrike Adamsen, Volontärin im Finanzressort, und zum anderen Nell Ruppröder, Volontärin im Energieteam. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Kevin.
Ja, warum habt ihr eigentlich euch das Thema EU-Agrarlobbyismus überhaupt vorgenommen? Also wie seid ihr drauf gekommen?
Also ursprünglich ging es da los mit den Protesten der Landwirte, dass wir uns überlegt haben, wie sieht es eigentlich auf EU-Level aus und wie viel Macht haben sie da eigentlich? Und da sind wir eben auf das Pestizidgesetz gestoßen, worüber relativ wenig berichtet wurde, was glaube ich auch daran liegt, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Und wir sind dann dabei geblieben, weil es auch so eine recht emotionale Debatte ist. Also da ging es sehr schnell um sehr grundsätzliche Fragen, um Ernährungssicherheit und wie viel kosten unsere Lebensmittel. Und dem wollten wir einfach auf den Grund gehen.
Genau, das habt ihr dann auch gemacht. Was habt ihr so herausgefunden bei eurer Recherche?
Wir haben vor allen Dingen herausgefunden, dass die Agrar- und Industrielobby sehr viel stärker organisiert ist als zum Beispiel die Umweltlobby. Sie haben einfach verschiedene Verbände und Organisationen, teils auf Landesebene, aber auch teils international vernetzt miteinander. Und was für uns besonders eindrucksvoll war, waren Zahlen des internationalen Investigativmediums DESMOG, die wir uns angeschaut haben. Und laut deren Daten traf sich zum Beispiel ein Abgeordneter der sehr konservativen Europäischen Volkspartei, Norbert Linz, in 3,5 Jahren 195 Mal mit Pestizidherstellern, Lebensmittelunternehmen und auch Agrarlobbyisten. Und im Vergleich dazu 26 Mal mit NGOs. Und das fanden wir schon sehr beeindruckend, diese Zahlen.
Da sprichst du ja schon einen ganz wichtigen Punkt an. Lobbyismus, den gibt's ja immer von beiden Seiten. Einerseits natürlich von den Wirtschaftsverbänden, andererseits auch von den Umweltverbänden. Seht ihr da jetzt nach eurer Recherche einen Unterschied zwischen diesen beiden sehr verschiedenen Spielarten des Lobbyismus, Henrike?
Ja, würde ich schon sagen. Also wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen, aber im Grunde geht es da um die finanziellen Ressourcen, um die Zahl der Mitarbeiter, die das tatsächlich vor Ort in Brüssel sind und die Lobbyarbeit leisten. Und ja, so ein bisschen um die Art und Weise, wie da Einfluss genommen wird. Also da kann man schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt.
Mhm. Ihr habt ja jetzt heute für die Folge zwei Interviews mitgebracht, die ihr geführt habt, auch im Rahmen der Recherche. Mit wem habt ihr gesprochen und warum?
Genau, also ich habe mit Frau Katzmich gesprochen, mit Nina Katzmich. Sie ist Lobbyismus-Expertin bei einer Organisation, die nennt sich Lobby Control. Und wie der Name schon sagt, die versuchen mehr Transparenz in den Lobbyismus reinzubringen, dass sie versuchen aufzuklären, wie das funktioniert und ja, wie man insgesamt diesen Einfluss auf die politische Meinungsbildung einfach erklären kann.
Und du, Nell?
Ja, und ich habe einmal mit André Prescher gesprochen. Er vertritt den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland oder auch kurz Bund auf europäischer Ebene und arbeitet auch viel zur EU-Agrarpolitik zum Beispiel. Und wir haben uns während unserer Recherche auch schon näher kennengelernt, deshalb duzen wir uns in unserem Gespräch. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, was die Argumente der Agrarlobby waren und was eigentlich genau in dem Gesetz drin stand und wie inwiefern die EU vielleicht auch sogar selbst Schuld an dem Scheitern des Gesetzes trägt.
Ziemlich spannende Fragen, da wollen wir auch nicht viele weitere Worte verlieren und hören einfach mal rein ins Gespräch.
Hallo André.
Hallo Nell.
André, du hast im November am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn ein Vorhaben scheitert. Was stand denn eigentlich genau in dem EU-Pestizidgesetz drin?
Ich würde sagen, es gibt so drei große Punkte, die da die Kommission vorgeschlagen hatte. Das eine ist, glaube ich, die recht bekannte Schlagzeile, die Halbierung des Einsatzes und des Risikos von Pestiziden. Was dann für die Mitgliedstaaten bedeutet hätte, sie hätten entsprechende Maßnahmen eben durchführen müssen, um dann in jenen Ländern jeweils diese Halbierung zu erreichen. Das andere, was dann sehr für Emotionen gesorgt hat, war die Frage von Gebieten, wo Pestizide nicht mehr eingesetzt werden hätten dürfen, die sogenannten sensitiven Gebiete. Da gehören zum Teil eben Sachen dazu, die relativ unstrittig waren, eben zum Beispiel in Städten und Gemeinden, wo es eh schon häufig auch der Fall ist, dass da zum Beispiel in Parks, Grünanlagen, Gärten oder zum Beispiel auch in der Nähe von Kindergärten etc. keine Pestizide mehr angewendet werden dürfen. Mhm. Und aber eben auch bestimmte Schutzgebiete, zum Beispiel Natura 2000, Naturschutzgebiete etc., wo das eben auch der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, der dritte große Punkt ist das Thema integrierter Pflanzenschutz. Das ist ein Begriff, den gibt es schon etwas länger. Ist letztendlich so ein bisschen die Umkehrung des Prinzips im Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Statt eben viel hilft viel, würde man eher sagen, die Pestizide sind das Mittel der letzten Wahl. Das heißt, erst wenn alle anderen Methoden, sei es eben zum Beispiel Vermeidung durch resistente Sorten, durch biologische Schutzmechanismen etc., wenn die alle nicht mehr funktionieren würden, erst dann sollten die chemischen Mittel zum Einsatz kommen. Das sind so die drei großen Säulen. Dann eben noch andere Punkte wie Förderung, das Angebot von Beratungsleistungen für Landwirte etc., das war auch in dem Vorschlag enthalten.
Und so wie ich das verstanden habe, hätte jedes Mitgliedsland der EU selber entscheiden können, wie sie zum Beispiel diese 50% Reduzierung der Pestizide bis 2030 erreichen wollen.
Genau. Der integrierte Pflanzenschutz ist auch erstmal nur ein Prinzip. Die Umsetzung wäre dann auch den Mitgliedstaaten überlassen gewesen. Und auch der Rest der Umsetzung wäre letztendlich denen überlassen gewesen. Also hätte man sich auch sagen können, die ganze Bandbreite von Ordnungsrecht eben bis zur Förderung, wie es zum Beispiel die Zukunftskommission Landwirtschaft in Deutschland, wo Umweltverbände und Landwirtschaftsseite ja an einem Tisch saßen, die eben auf die Förderung setzen wollten, das wäre tatsächlich auch dann möglich gewesen, ja.
Und warum ist es denn überhaupt wichtig, den Einsatz von Pestiziden zu vermindern? Ja, könntest du das vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären? Warum sind Pestizide eigentlich schlecht?
Ja, gibt es mehrere Gründe, warum wir mit dem Einsatz runter müssten. Das eine ist relativ naheliegend, der Naturschutz. Pestizide haben eine Auswirkung auf Ökosysteme. Die Studienlage ist da inzwischen relativ klar, dass zum Beispiel Wasserorganismen sich in Gewässern diese Stoffe anreichern und vorkommen und eben die Organismen vor Ort dann schädigen. Aber eben auch Ökosysteme, die für die Landwirtschaft eigentlich wichtig sind, werden von Pestiziden beeinträchtigt. Ich glaube, das ist das berühmteste Beispiel, was glaube ich jeder irgendwie kennt, ist das Thema Bestäuber, also eben die Bienen so als ein bisschen als der Sympathieträger, wo es ja auch Volksbegehren gab, so ein bisschen als auf dem Plakat vorne drauf. Aber eben, es geht dann sehr viel weiter eigentlich. Eben, es fängt vom Bodenleben an, wo Pestizide sich anreichern und eben dieses massiv stören, was dann auch für die Bodenfruchtbarkeit problematisch ist. Dann aber auch eben natürliche Regulierungsmechanismen werden gestört und eben natürlich dann auch die Bestäuber. Also eben eine ganze Bandbreite von Ökosystemleistungen, von denen unsere Ernährungssicherheit auch abhängt, die werden durch diesen Einsatz von Pestiziden beeinträchtigt. Und das steigert eben auch gleichzeitig nochmal die Abhängigkeit von diesen Stoffen, weil eben die dann tatsächlich immer häufiger notwendig werden, um Schädlinge in den Griff zu bekommen. Und ja, noch ein anderes Thema auf, was, glaube ich, dann noch die Notwendigkeit zeigt, ist die Gesundheit von Landwirten selber eben. Das ist kein Zufall, dass zum Beispiel in Italien oder Frankreich Parkinson als Berufskrankheit anerkannt ist, was eben auch mutmaßlich auf den Pestizideinsatz zurückzuführen ist. Und ich glaube, das wichtigste Argument ist, dass tatsächlich noch sehr viel Spielraum da ist, um den Einsatz zu reduzieren. Eben zum Beispiel das Prinzip des integrierten Pflanzenschutzes, eben wo ein weniger möglich ist, ohne gleichzeitig die Erträge wirklich zu gefährden. Also dass man auch da runtergehen kann, ohne die Ernten signifikant zu reduzieren. Ja.
Und trotz all dieser Aspekte hat die Agrarlobby ja ziemlich viele Gegenargumente gefunden gegen dieses Gesetz, beziehungsweise haben sich für uns in unserer Recherche 3 Gegenargumente besonders herauskristallisiert. Und zwar einmal wurde damit argumentiert, dass das Gesetz die Ernährungssicherheit gefährdet hätte, dann, dass die Lebensmittelpreise dadurch gestiegen wären und natürlich das pauschale Verbot in den sensiblen Gebieten, beziehungsweise sensitiven Gebieten, hast du ja gerade gesagt, dass das zu streng gewesen wäre. Was sagt ihr denn als Umweltlobbyorganisation zu diesen Argumenten?
Ja, das Thema Ernährungssicherheit, da habe ich eingangs schon kurz drauf eingegangen. Eben Ernährungssicherheit hängt auch von Ökosystemen ab. Und wenn wir die durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden gefährden, schaden wir auch die Ernährungssicherheit. Das ist letztendlich die Frage kurzfristig gegen langfristig. Und langfristig und mittelfristig ist eben der Einsatz ein Problem. Und auch eben ein Nichthandeln ist in dem Sinne eben auch ein Problem für Ernährungssicherheit. Deswegen da auch der Bedarf eben für dieses Gesetz wirklich da war. Tatsächlich. Ja, das Stichwort Lebensmittelpreise, das würde erstmal ja implizieren, dass durch dieses Gesetz die Produktion wirklich runtergehen würde, was eben zum Beispiel eigentlich gar nicht der Fall ist in vielen Beispielen. Eben allein durch den integrierten Pflanzenschutz ist nicht das Prinzip, dass man da weniger anbaut dadurch, sondern eben, dass man diese Stoffe bewusster einsetzt zum Beispiel. Mhm. Dass da eigentlich sehr viel Potenzial, das sieht man auch in Praxisbeispielen, die es gibt, auch von Landwirten, die es tatsächlich schon erreicht haben, ihren Einsatz zu reduzieren, dass das eben durchaus möglich ist, ohne den Ertrag massiv zu reduzieren. Und ja, beim dritten Punkt, da hat die Agrarseite tatsächlich auch einen gewissen Punkt, dass die EU-Kommission da im ersten Vorschlag eine sehr große Flächenkulisse eingedacht hat, eben was in Deutschland zum Beispiel die Landschaftsschutzgebiete betroffen hätte, was dann ungefähr ein Drittel der Landesfläche wäre, wo es ein Totalverbot gegeben hätte, wäre der Vorschlag so durchgekommen. Aber eben, ja, der Vorschlag von der Kommission ist nicht der letzte, wäre nicht das endgültige Gesetz gewesen, sondern eben es gibt einen Gesetzgebungsprozess und da hat eigentlich im Parlament alle Parteien gesagt, dass der Vorschlag da in dem Punkt so radikal ist und deswegen auch diese Idee dann sehr relativ schnell einkassiert worden ist, dass man euch ja auch da hätte abschichten können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/Green Innovation Week.
War das dann sozusagen der erste Kardinalsfehler, den die EU-Kommission bei diesem Gesetz gemacht hat? Gerade wenn wir uns das Renaturierungsgesetz angucken, was ja einen Erfolg gefeiert hat jetzt gerade erst und es dann damit vergleichen würden.
Man könnte so sagen, natürlich, also, dass eben da die Debatte eigentlich schon verloren war. Also, dass man da den Diskurs verloren hat am Anfang, weil eben ja dieser Fehler da war, muss man einfach sagen. Und dass tatsächlich dann da sehr viel Unmut und sehr viel Ängste auch dann existiert haben. Und dann dieses Argument später, ja, man hat das dann berichtet, diesen Fehler, was letztendlich kein Problem war, einem Gesetzgebungsprozess hätte machen können, dass dann da nicht mehr wirklich durchgekommen ist. Aber muss natürlich auch sagen, dass dann Lobbyverbände und bestimmte Politiker aus dem konservativen Spektrum auch eben das nochmal weiter angeheizt haben. Dass man gesagt hat, ja, der Kommissionsvorschlag ist so unbrauchbar, dass man eigentlich gar keine, dass sie eigentlich hätte zurückgewiesen werden müssten. Ja. Was man sagen muss, auch ist ein bisschen ein seltsames Verständnis für einen Parlamentarier zum Beispiel sagen, ich nutze meine Möglichkeiten als Abgeordneter nicht, um da Einfluss auszuüben und das zu reparieren, was problemlos möglich war. Da gab es genug Vorschläge im parlamentarischen Prozess, die gezeigt haben, es geht, dass man das dann nicht wahrgenommen hat einfach, sondern einfach sagt, ja, wir wollen das komplett ablehnen und machen einfach gar nichts, was angesichts des Artensterbens eigentlich nicht verantwortbar ist.
Wir haben während unserer Recherche auch mit den Betroffenen selbst, also mit den Landwirten gesprochen und beziehungsweise mit einem Landwirt haben wir gesprochen und er war klar gegen das Pestizidgesetz und hat sogar am Tag der Abstimmung über seinen Kreisbauernverband noch eine Mail an die Abgeordneten geschickt, um ihnen ins Gewissen zu reden, das Gesetz nicht durchzusetzen. Was sagen Sie denn zu den Sorgen der Bauern, die ja argumentieren, dass sie nicht mehr handlungsfähig wären, beziehungsweise weniger handlungsfähig wären, weniger produzieren könnten, wenn sie weniger Pestizide benutzen dürften?
Ich glaube, ja, tatsächlich, dass da Landwirte Sorgen haben, ist irgendwo berechtigt, weil es natürlich um ihren Betrieb geht, um ihr Einkommen und um die Art und Weise, wie sie wirtschaften, dass da Sorgen berechtigt sind. Deswegen auch eigentlich, was oft dann insgeheim kommuniziert worden ist von bestimmten Gruppen, dass die EU-Kommission oder dass die EU da kommen wird und dem heute auf morgen den Landwirten verbieten wird, die Hälfte von Pestiziden einzusetzen, was nicht der Fall war. Eben Mitgliedstaaten hätten Maßnahmen auflegen müssen, um das zu erreichen. Deswegen auch dieser Punkt, zum Beispiel Förderung und Beratung eben sehr, sehr wichtig ist, dass eben dieses Ziel bis 2030 zu halbieren tatsächlich nicht über Nacht gehen kann, sondern eben wirklich durch gezielte Förderung, durch Beratungsangebote, wie eben zum Beispiel dieser integrierte Pflanzenschutz angewendet werden kann, dass das sehr extrem wichtig ist, um wirklich dieses Ziel zu erreichen, weil eben das nicht das Ziel sein kann, dass die Landwirte dann überfordert sind oder das nicht umsetzen können oder eben in diesem Übergang in Schwierigkeiten geraten.
Ein Argument war auch, dass auch die EU-Kommission nicht genug Daten vorliegen hatte, um tatsächlich die Auswirkungen, seien sie positiv oder negativ, des EU-Pestizidgesetzes nachvollziehen zu können. Es gab widersprüchliche Datenlagen, verschiedene Studien zu verschiedenen Ergebnissen auch gekommen sind. Müsste man für einen nächsten Versuch, der ja vielleicht kommt, neue Datengrundlagen schaffen?
Ja, das war ein Argument, das sehr oft gebracht wurde, dass die Datenlage nicht klar ist oder dass eben, ja, dass dieses Gesetz eigentlich eine Folgenabschätzung noch bräuchte. Da muss man dazu sagen, diese Folgenabschätzung gab es eigentlich schon. Die Kommission hat eine gemacht tatsächlich. Mhm. Es ist halt immer so ein bisschen eine Methode, um Vorhaben zu verschieben, sagen, die Daten reichen nicht aus, man müsste noch mehr Forschung anstellen. Muss eigentlich ganz klar sagen, die Auswirkungen von Pestiziden auf Ökosysteme sind sehr gut erforscht. Auch die Art und Weise, wie Pestizide reduziert werden können in den Betrieben, gibt es genug Praxisbeispiele. Auch selbst von der EU-Kommission gibt es eine Webseite von mehr als 1000 Beispielen, eben das integrierte Pflanzenschutz angewendet werden kann. Also da eigentlich, wir wissen, was Pestizide an Auswirkungen haben. Wir wissen zumindest genug, um zu wissen, dass wir mit dem Einsatz runter müssen. Und wir wissen eigentlich auch, wie es geht. Deswegen das Argument zieht irgendwo nicht. Deswegen auch eigentlich der Appell sein muss, nach der Europawahl wirklich nochmal dieses Vorhaben anzugehen. Möglicherweise halt in einer veränderten Form, aber trotzdem dieses Ziel nicht fallen zu lassen.
Ja, und obwohl wir all das wissen, reiht sich das Pestizidgesetz ja ein in eine lange Reihe gescheiterter Versuche, die Böden zu schützen. In Deutschland ist nämlich der Pestizideinsatz seit 30 Jahren kaum gesunken. Gibt es noch Hoffnung für Sie, dass es doch am Ende irgendwie klappt?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt so ein bisschen auch. Deswegen, dass das Beispiel EU-Renaturierungsgesetz ist wirklich auch ein Zeichen der Hoffnung, dass eben ambitionierte Maßnahmen möglich sind, dass es auch Mehrheiten gibt. Auch, dass es in der Gesellschaft wirklich diesen Wunsch gibt. Das war eben bei dem Renaturierungsgesetz ganz klar zu sehen, dass von der ganzen Bandbreite von gesellschaftlichen Akteuren sich dahinter geklemmt haben. Sei es dann eben die Industrie der erneuerbaren Energien, die Windkraft, die Solarbauer, die Jäger, die Wissenschaftler, Wirtschaftsverbände und eben die Umweltseite, dass da alle an einem Strang gezogen haben, um das zu erreichen, diesen Erfolg. Und dass, wenn das eben auch in dem Fall beim Pestizideinsatz das Gleiche gelingt, eben man da auch Erfolge erreichen kann. Eben zusammen auch natürlich mit der Landwirtschaft, mit den Landwirtschaftsverbänden. Auch da zum Beispiel das Beispiel Zukunftskommission Landwirtschaft in Deutschland hat ja gezeigt, dass es möglich ist, Kompromisse zu finden. Die Schwierigkeit ist es jetzt tatsächlich, das wirklich in konkrete Gesetze zu gießen, was man damals vereinbart hat.
Wir schauen auf jeden Fall weiter gespannt drauf und ich danke dir für das Gespräch, André.
Sehr gerne, Dankeschön für die Einladung.
Okay, jetzt haben wir gehört, wie es dazu gekommen ist, dass das Pestizidgesetz gescheitert ist. Ihr habt euch in eurer Recherche aber ja nicht nur auf das Thema Pestizidgesetz fokussiert, sondern ihr habt euch den Lobbyismus in Brüssel ganz allgemein genauer angeschaut. Und jetzt habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass Lobbyismus in manchen Fällen auch heilsam sein kann. Würdet ihr das so nach eurer Recherche noch unterschreiben?
Ob ich das unterschreiben würde, das kann ich jetzt vielleicht nicht ganz genau sagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Lobbyismus grundsätzlich ja nichts Schlechtes ist. Es gibt Umweltlobbyisten, es gibt auch Lobbyisten, die Wirtschaftszweige vertreten und die haben alle einfach Interessen. Und das ist natürlich auch wichtig, damit Politik auch auf EU-Ebene funktioniert.
Und für die Beurteilung, wie gut das tatsächlich funktioniert, ist ja auch immer ein Blick in die Forschung ganz wichtig. Ist das Gegenstand von Forschung, wie viele Lobbyisten sich in Brüssel so tummeln und was die so machen?
Ja, wobei das gar nicht so ausgeprägt ist, wie man vielleicht meinen könnte. Und häufig sind dann diese Forschungsabteilungen auch sehr abstrakt. Also die paar Forscher, Forscherinnen, die ich da gefunden habe, die zu dem Bereich arbeiten, die beschäftigen sich dann auch häufig aus so einer demokratietheoretischen Sicht dann mit Lobbyismus. Also da geht es dann gar nicht so um die Praxis. Dafür sind dann tatsächlich eher diese Zivilgruppen oder Vereine zuständig, wie eben Lobby Control, die sich dann eben tatsächlich genau anschauen, wie läuft es da vor Ort in Brüssel ab und wie entsteht da genau dieses Ungleichgewicht.
Dann hören wir doch mal eine Person, die genau so einer Organisation angehört, von der du das Gespräch mitgebracht hast, Henrike. Und da bin ich mal gespannt, was sie so über den Lobbyismus in der EU sagt.
Hallo, Frau Katzenmilch.
Hallo.
Wenn Sie auf den Green Deal schauen und die vielen Gesetze, die in diesem Kontext verabschiedet wurden und noch werden sollen, man sieht, darüber wird heftig gestritten. Kann man da schon sagen, Lobbyismus verhindert in der EU wichtige Klimagesetze?
Ja, das kann man im Rückblick auf jeden Fall sagen, weil es war wirklich eine sehr ambitionierte Agenda, der Green Deal. Und ich glaube, viele haben staunend darauf geschaut, was da alles passieren soll. Und es ist auch einiges passiert, aber es wurden schon auch sehr viele Gesetze am Ende nicht verabschiedet oder total verwässert. Auch jetzt sind ja immer noch einige in der Debatte, kurz vor Schluss. Also die Lobby hat da heftig gerührt und sich gegen viele neue Regeln gewehrt.
Ja, und wenn man sich das im Zeitverlauf anschaut, dann entsteht ja auch der Eindruck, dass jetzt gerade mit Blick auf den Wahlkampf da viel Gegenwind auch gegen den Green Deal aufgekommen ist.
Ja, absolut. Also es gab seit den letzten 2 Jahren irgendwie, hat sich wirklich so der Wind gedreht im Europäischen Parlament, konnte man das sehr gut beobachten, dass tatsächlich vor allem in diesem Fall die konservativen Parteien sich sehr stark, also anfangs echt mitgearbeitet haben. Die Frau von der Leyen gehört ja auch zu ihrer Familie, zur konservativen Parteienfamilie, und aber dann zu sehr scharfen Blockaden übergegangen sind.
Ja. Und jetzt wollen wir uns ja heute anschauen, wie Lobbyismus im Einzelnen eigentlich funktioniert. Weil jetzt meine Vorstellung erstmal davon ist, Abgeordnete aus dem EU-Parlament treffen sich mit unterschiedlichsten Interessenvertretern. Und das ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ich meine, in Deutschland ist Lobbyismus immer so ein bisschen negativ besetzt. Aber genau, das ist ja an sich erstmal nicht schlimm. Was ist denn der Punkt, an dem Treffen mit Abgeordneten, mit PolitikerInnen problematisch wird?
Also ich gebe Ihnen völlig recht, wir sehen das auch so. Lobbyismus ist notwendig, weil die Politik sich auch nicht selber aus den Fingern saugen kann, was richtig und falsch und nötig ist. Und die Expertise, die hat man natürlich jetzt auch nicht, weder im Parlament noch in der Kommission. Also braucht man Lobbyisten. Das Problem fängt zum einen da an, wo es intransparent wird, wo zum Beispiel, sagen wir mal, Aussagen getroffen werden von Leuten, von denen gar niemand weiß, wer dahinter steht. Ne? Also wenn jetzt in den Medien irgendwelche Kommentare oder so stehen und niemand weiß, wer dahinter steht. Oder wenn man einfach gar nicht sehen kann, wer wen lobbyiert. Aber auch ein anderes Problem, das wir schon beobachten, ist einfach das Machtungleichgewicht zwischen den Lobbyisten. Also es ist halt schon so, dass eine Agrarlobby, eine Pestizidlobby, dass die andere Ressourcen im Hintergrund haben als diejenigen, die versuchen, ja, ich sag mal, dagegen zu arbeiten, sich für Umwelt, mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz, weniger Pestizide einzusetzen.
Ja, genau, das ist ja auch das Gesetz, mit dem wir uns beschäftigt haben. Da geht es um die Sustainable Use Directive, also ein Vorschlag zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere chemischen Pflanzenschutzmitteln. Und da stehen sich zwei Lobbys gegenüber. Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen. Also im Grunde die Agrarlobby, also Landwirte, die Interessen haben, aber auch die Chemiebranche. Und auf der anderen Seite eben die Umweltlobby-Vertreter, die sich für Umweltbelange einsetzen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wo liegen da eigentlich die größten Unterschiede?
Ja, genau. Ich finde, das haben Sie eigentlich gerade schon gemacht, aber wir versuchen immer noch mal einzuordnen, dass eben die Lobby, die Umweltlobby sozusagen, anders als die Chemie- und Agrarlobby, nicht für ihr eigenes Geschäft arbeiten, sondern sozusagen im Sinne eines, jedenfalls von Ihnen so angenommenen Gemeinwohls, während es jetzt Konzerne wie BASF oder Bayer, die eben Pestizide herstellen, aber auch deren Verbänden, schon darum geht, Geschäftsinteressen durchzusetzen. Also das finde ich, ist uns immer noch mal wichtig zu sagen. Und ja, der gravierendste Unterschied ist das, was wir eben schon mal ganz kurz angesprochen haben, Ressourcen. Also es ist einfach ein wahnsinniger Unterschied, was Konzerne wie Bayer und BASF, aber auch ihre wichtigsten und größten Organisationen, zum Beispiel der große Chemie-Dachverband in Brüssel, CEFIC, so an Ressourcen zur Verfügung haben. Das ist einfach nur mal so ein paar Eindrücke, was die an Lobbyisten zur Verfügung haben. Also alleine dieser große Verband, der hat 43 Lobbyisten und dann kommen noch mal 50 von BASF und Bayer obendrauf. Und auch das Lobbybudget ist immens. Also die geben über 15 Millionen für ihre Lobbyarbeit aus. Und ja, dagegen kommen die kleinen, die gar nicht mal so kleinen Organisationen wie BUND oder Greenpeace nicht an.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, haben Sie da auch eine Zahl an Mitarbeitern, Lobbyisten, also dass man sich das so gegensätzlich vorstellen kann?
Genau. Wie sage ich Ihnen mal, also der BUND, der Dachverband sozusagen Friends of the Earth Europe in Brüssel, das ist tatsächlich relativ klein. Ich war ehrlich gesagt selber überrascht. Die geben, wir haben das hier immer in Vollzeit-Lobbyisten umgerechnet, und die geben 5 an und Greenpeace 3. Also da sind wir bei 8 Lobbyisten und eben waren wir bei knapp 100. Da kann man schon mal ganz gut sehen, dass die Unterschiede einfach immens sind.
Ja, also es geht dann um Manpower, um Geld, was da sehr ungleich verteilt ist. Sie haben ja auch viel zur Chemiebranche recherchiert. Und in einem Satz haben Sie gesagt, das fand ich ganz interessant, dass das ein Bereich ist, der es tatsächlich geschafft hat, sich der Umweltregulierung zu entziehen, im Gegensatz zu anderen Branchen. Wie haben die das geschafft?
Ja, genau, es ist tatsächlich auffällig. Also die Autobranche hat es ja höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Ne? Der Verbrennungsmotor, nur so als kleines Beispiel, wird wahrscheinlich zukünftig nicht mehr in Europa hergestellt und verkauft, während die Chemielobby, ja, da also aus Ihrer Sicht deutlich erfolgreicher agiert hat. Und wie haben Sie das geschafft? Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger war, dass Ihnen gelungen ist, eine Erzählung zu kreieren, die Leute, sowohl im Parlament als auch außerhalb, die denen ja einleuchtet. Und das mit Studien, wie seriös auch immer die jetzt waren, zu unterstützen. Und Sie haben gesagt, ja, wir sind jetzt in der Krise in der Ukraine, Russland führt Krieg in der Ukraine, da kommt kein Getreide mehr her. Wir können uns jetzt nicht leisten, auch noch Pestizide zu reduzieren, weil dann gibt's ja noch weniger Getreide, was jetzt umstritten ist, dass es dann nicht mehr reicht. Aber die Erzählung war eben, mitten in der Krise können wir nicht auch noch die Ernährung weiter gefährden. Das geht jetzt nicht, das ist der falsche Zeitpunkt. Sowas muss neu gedacht werden nach dem Krieg. Und das, glaube ich, hat bei sehr vielen, ja, sei es in der Öffentlichkeit als auch in der Politik, Eindruck gemacht.
Ja, das finde ich nochmal einen interessanten Punkt, weil gerade wie Narrative oder die öffentliche Diskussion beeinflusst wird, daran kann man einfach sehen, wie effektiv diese Lobbyisten auch arbeiten können. Und teilweise, also auch bezogen auf den gesamten Green Deal, wurde jetzt teilweise dann schon von einem Regulierungsstopp gesprochen, viel über die Wettbewerbsbedingungen, die sich dadurch verschlechtern für die Wirtschaft und dass die Belastung insgesamt schon so hoch ist. Also können Sie da nochmal genauer beschreiben, wie Lobbyisten mit Narrativen arbeiten?
Genau, also wir arbeiten auch alle mit Narrativen. Das finde ich, darf man ruhig auch nochmal sagen. Auch wir überlegen uns, wie man die Geschichte erzählt. Das ist auch erstmal in Ordnung. Aber bei Lobbyisten ist es natürlich so, da sind wir wieder beim Punkt Ressourcen. Die können sowohl, also Bayer alleine hat in den letzten Jahren 8 Lobbyagenturen beschäftigt. Und die sind schon auch Profis darin, sich die richtige Erzählung zu überlegen, womit sie Politik und auch die Öffentlichkeit, denn auch die muss man ja sozusagen als Lobby oft versuchen zu bewegen, womit man die kriegt. Und da hat man also zum einen professionelle Hilfe durch solche Lobbyagenturen und zum anderen haben sie auch das Geld, ihre Narrative dann mit Studien zu unterstützen. Und hier in diesem Fall haben, also da wirken auch viele Lobbys zusammen, ne? Agrar- und Chemielobby, das ist auch total viele, unglaublich viel Power. Und die haben es geschafft, dass sie da total viele Studien finanzieren und mit denen sozusagen dann auch nochmal so, ja, man kann zum Teil schon sagen, pseudowissenschaftlich diese ganzen Argumente unterstützt werden. Und es gab diverse Veranstaltungen in Brüssel, im Parlament, außerhalb des Parlaments, wo dann diese ganzen Leute, die die Studie verfasst haben, aufgetreten sind. Zum Teil wusste man anfangs gar nicht, dass diese Studien, die geschrieben haben, überhaupt von der Industrie selber finanziert waren. Die haben dann all diese Sachen wie Ernährungskrise und die Ernährungssituation ist gefährdet durch das Gesetz und das könnt ihr uns jetzt nicht antun mitten in der Krise und all das haben die eben dann immer wieder wiederholt und irgendwann hat das gewirkt, sowohl im Parlament als auch in der Kommission.
Ja, da kann ich auch nochmal auf unseren Artikel verweisen, den ich mit meiner Kollegin Nell Rubröder dazu geschrieben habe. Da haben wir uns nämlich die wichtigsten Argumente, was das Pestizidgesetz angeht, nochmal angeschaut und genau die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, versucht ja einzuordnen. Also wie schwer wiegen die Argumente, die dafür und dagegen vorgetragen werden. Genau, und dann haben Sie ja jetzt auch noch einen spannenden Punkt angesprochen, die Studien. Weil die Rolle der Wissenschaft ja auch dann wichtig ist. Es ist ja erstmal sehr vertrauensvoll eigentlich, wenn man sagt, okay, wir haben hier eine Studie, die hat folgende Ergebnisse geliefert. So einem Ergebnis will man ja eigentlich auch vertrauen. Und so wie Sie das jetzt aber beschreiben, werden da dann Studien gezielt eingesetzt, um eben Argumente zu unterfüttern, dieses Narrativ irgendwie weiter anzutreiben. Gerade eben, wenn es ums Thema Ernährung und Landwirtschaft geht, das wird ja dann auch schnell existenziell. Also wenn dann plötzlich die Frage auf dem Tisch liegt, haben wir morgen noch genug zu essen auf dem Teller oder steigen die Preise für Lebensmittel? Also das ist ja dann einfach super wirkungsvoll. Können Sie da vielleicht nochmal genauer erklären, wie es sein kann, dass da also Studien in Auftrag gegeben werden, dass dafür Geld bezahlt wird?
Ja, gerne. Das ist tatsächlich was, was wir immer wieder beobachten, wo wir tatsächlich manchmal überlegen, ob wir da mal eine eigene Rechercheeinheit für einrichten sollen, dass tatsächlich immer wieder Universitäten auch, es ist auch eine Frage der Finanzierung, ne? Es muss Geld eingeworben werden und es werden eben auch Auftragsstudien angenommen und solche Auftragsstudien kann dann zum Beispiel ja auch durchaus von Bayer, BASF und den Lobbyverbänden kommen. Und dann geht man eben als Institut vielleicht einfach von den Vorgaben aus, die einem diese Konzerne geben. Und wenn man andere Dinge nicht anschaut, und das ist was ganz viel kritisiert wurde von den Expertinnen und Experten, die auf der anderen Seite saßen, dann wird so eine Studie einseitig, selbst wenn es von den Universitäten gar nicht geplant ist. Ja, genau. Man sagt dann zum Beispiel nicht, was es bringt, so ein Gesetz zu schaffen, wie zum Beispiel mehr Gesundheit, weniger Zerstörung der Böden, weniger CO2-Ausstöße. All das kommt ja nicht vor, sondern es werden dann eben nur die Nachteile und die Auswirkungen auf die, ja, oder die Auswirkungen, die vermeintlichen Auswirkungen auf die Bäuerinnen und die beschrieben. Und sieht so eine Studie einseitig aus.
Ja, also ich habe tatsächlich im Rahmen der Recherche mir auch eine solche Studie mal angeschaut, weil sich da der Bauernverband explizit drauf bezogen hat. Und also ich habe schon eben ein Studium gemacht, jetzt nicht in Agrarökonomie, sondern einfach in Volkswirtschaftslehre. Da haben wir auch einen empirischen Teil und ich finde, wenn man mit so einem Blick auf, also es war dann noch nicht mal eine Studie, sondern das ist dann nur so, das nennt sich dann anders, das ist dann, ich weiß nicht, einfach irgendwie ein Impuls oder so. Also es wird quasi nicht das Wort Studie benutzt, wo man dann vielleicht schon daran sieht, okay, da kann man jetzt auch keine wissenschaftlichen Methoden vielleicht erwarten. Aber es war sehr augenscheinlich, dass da Ergebnisse, wo die Zahlen eigentlich herkommen, wie die berechnet werden. Also wenn dann gesagt wird, okay, keine Pestizide bedeutet irgendwie 50% weniger Ertrag, dann konnte ich gar nicht nachvollziehen, woher das eigentlich kommt. Mit welchem Modell da vielleicht gearbeitet wird. Also das ist auf jeden Fall dann nicht nachvollziehbar. Da muss man, dann werden da andere Quellen zitiert, wo das herkommt. Da muss man da erstmal nachschauen. Also es wird einem dann schon auch gefühlt erschwert, das wirklich nachzuvollziehen. Und ich meine, solche Ergebnisse beruhen ja auch immer auf irgendwelchen Annahmen, die dann teilweise ja auch das Ergebnis beeinflussen. Also ich meine, da sind wir schon sehr in einem wissenschaftlichen Angang zu dem Thema. Aber da hatte ich dann schon noch das Gefühl, dass es sehr problematisch ist, sich auf so eine Art von Dokumenten dann zu beziehen.
Total. Und das ist schon das, was wir beobachten, gerade bei der Chemieindustrie, vielleicht weil das Thema sowieso schon schwer für die Leute begreifbar ist, können sie das gut nutzen. Das sehen wir eben immer wieder, dass dann Wissenschaft angezweifelt wird und gesagt wird, hier, aber wir haben noch andere Studien, die zeigen was ganz anderes. Und da blickt ja auch weder die Öffentlichkeit noch die normale Abgeordnete oder der normale Abgeordnete total durch. Und wenn dann da jemand sitzt, der irgendwie von der Uni kommt, dann glaubt man dem natürlich erstmal. Und vielleicht noch einen Zusatz, was wir auch sehr häufig beobachten, ist, dass es an den Universitäten so An-Institute gibt, die eigentlich privat sind, aber mit den Namen arbeiten. Da hatten wir zum Beispiel vor ein paar Jahren an der Uni Gießen Agrarökonomisches Institut, glaube ich, hieß das. Und die haben auch eine Studie für Bayer Monsanto geschrieben. Und in der Studie wurde eben von massiven Wohlstandsverlusten besprochen, wenn man Glyphosat verbietet. Und es wurde auch mit Zahlen hinterlegt, wo unklar war, wie man genau dazu kommt. Und da hat sie dann nachher auf die Uni gesagt, ja, aber okay, der gehört ja eigentlich gar nicht zu unserer Uni. Und sowas ist auch was, das wir ganz häufig beobachten. Die Landschaft ist auch einfach sehr unübersichtlich.
Ja. Ja, super. Dann vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Welt des Lobbyismus auf EU-Niveau, auf EU-Level. Genau, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Katzenmilch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Das war's für heute mit Handelsblatt Green und Energy. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App oder über eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich bei Marcel Joschko für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann schauen Sie doch mal auf handelsblatt.com/mehrklima vorbei. Da können Sie nämlich ein 4-wöchiges Probeabo für nur 1 Euro abschließen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles Weitere unter live.handelsblatt.com/cbam. Thank you.